Radio Oldtimer Specials.
Arno Wahl für Radio Oldtimer im Gespräch mit Erhard Pastalka Brilon, hoch im Sauerland gelegen. Herr Pastalka, für unsere Serie Am Limit möchten wir heute mit Ihnen über Ihre Rennfahrerkarriere sprechen. Eine lebenslange Rennfahrerkarriere seit Mitte der 60er Jahre in der damaligen Formel V. Ist das richtig?
Ja, es ist richtig. Ich habe erst ab 1960 auf VW Rallyes und Gleichmäßigkeitsprüfungen und sowas gefahren, dann auf BMW 700 und anschließend ging es los mit den Formel Vs, sind nach Hockenheim gefahren, haben uns die angeguckt, als ich zu Hause war, habe ich angefangen, einen Formel V zu bauen und den habe ich 1966 sofort fertig gehabt und eingesetzt. Das erste Rennen war in Zandvoort und war sehr gut gewesen.
Wie sind Sie auf Formel V gekommen? Bekannt ist ja, dass Huschke von Hanstein die Idee hatte, sowas rüberzuholen von Amerika. Wie landete diese Idee oder wie wurden Sie motiviert?
Ja, die Firma Oettinger, die hat den Apal aus Belgien in Hockenheim vorgestellt. Und daraufhin bin ich mit zwei Kollegen nach Hockenheim gefahren und haben uns die ganze Sache angesehen. Wir konnten auch fahren. Und das war dann das Sprungbrett für einen billigen Motorsport zu.
Klar, man musste ja versuchen, mit den wenigen Mitteln, die man in den Jahren hatte, etwas auf die Beine zu stellen. Ja. Da bot sich per se erstmal Volkswagen an, das war klar. Ja. Apal war ein Plastikbetrieb, der Teile, die aus Amerika vorgelegt wurden, hier in Europa kopierte.
Ja.
Kann man das so sagen?
Ja, ist ein belgisches Unternehmen und die haben die Fahrzeuge zusammengesetzt, zusammengebaut und auch an Interessenten verkauft. Und da konnte sich jeder einkaufen. Ich habe natürlich gesagt, ich möchte mir sowas selber bauen. Das habe ich auch angefangen zu bauen und es wurde was daraus.
Also was Apal angeboten hat, waren Formel-V-Fahrzeuge, wie sie in Amerika schon am Rennmarkt liefen.
Ja, die liefen in Amerika und es war dann schon so weit, dass Porsche sich so und so viel Fahrzeuge schon nach Stuttgart geholt hat und die dann auch eingesetzt wurden, erstmal von prominenten Fahrern, Huschke von Hanstein, Hans Herrmann oder Niki Lauda oder waren alles prominente Leute.
Ne? Bleiben Sie dran, Am Limit geht gleich weiter.
Radio Oldtimer, die ganze Welt der Oldtimer und Youngtimer im Radio.
War das erst eine nicht ganz ernstzunehmende Angelegenheit, weil Huschke von Hanstein und Herrmann und andere berühmte Rennfahrer hatten ja eigene Rennwagen aus dem Hause Porsche, die sie einsetzten, auch erfolgreich einsetzten.
Ja, aber man wollte unbedingt eine neue Rennserie hier nach Deutschland holen, die in Amerika schon ein oder zwei Jahre liefen. Und dadurch kamen die rüber und es ging sofort von einem Jahr zum anderen waren so viel Fahrzeuge in Deutschland, dass schon sofort die Serie Formel V anfing.
Ja, ich persönlich entsinne mich sehr genau daran. Man war ja erst davon angetan, weil sie sahen ja aus wie die Formel-1-Rennwagen.
Ja, ja. Und es ist ja auch so, in Deutschland wurde sofort eine Serie gefahren und es kam dann die Prominenz aus Österreich, die immer die besten Fahrer hatte zu der Zeit und die besten Autos, die fuhren dann gegen diese Apal, Bitschka und sonstige. Und danach kamen dann schon die Deutschen, zum Beispiel der Austro V, der in München hergestellt wurde und in Porsche Salzburg. Und da waren natürlich Dr. Helmut Marko, Niki Lauda, der Huber und die fuhren dann gegen uns. Und wir mussten dann natürlich sehen, dass wir
Plätze ranholtet. Ich habe gesehen, 65 lief ein Formel-V-Rennen im Vorprogramm zum Formel-1-Rennen auf dem Nürburgring. Ja. Das war an sich das erste große Rennen, was ihr bestreiten konntet.
Das war das erste große Rennen. Wir waren ungefähr 80, 90 Fahrzeuge. Dann wurden 70 Fahrzeuge nur zum Qualifying durften fahren und 50 durften nur ins Rennen rein. Und die alle anderen mussten nach Hause fahren. Ich hatte glücklicherweise den 18. Startplatz und bin nachher bis auf den 7. Platz vorgefahren. Und in der letzten Runde ist mir die Riemenscheibe abgerissen und bin ich ein bisschen zurückgefallen. Aber war wunderbar vor 350.000 Zuschauern.
Ja, das waren damals volle Ränge. Da träumt die Formel 1 heute noch von. Das wird man, glaube ich, nicht wieder erreichen können. Denn es war etwas ganz Besonderes.
Bleiben Sie dran, Am Limit geht gleich weiter.
Radio Oldtimer. Die ganze Welt der Oldtimer und Youngtimer im Radio.
Sie sagen, es war K.O.-Prinzip, dass also von 80 Fahrzeugen 30 wegfielen. Die konnten dann einpacken und konnten nach Hause fahren?
Ja, die konnten wirklich nach Hause fahren. Und deswegen, es wurden immer mehr Formel-Vs und bestimmte Rennen, Hockenheim, auch schon auf Nürburgring kleinere Rennen oder Flugplatzrennen Wunsdorf oder Zandvoort-Zolle, wurden dann zwei Rennen veranstaltet, damit nicht alle nach Hause fahren mussten.
Damit alle zum Zuge kamen.
Damit alle zum Zuge fahren. Gerade Startnummern, ungerade Startnummern.
Jetzt mal eine Frage. Da rührt sicherlich in diese Zeit Nenngeld ist Reugeld zurück, denn die 80 Leute am Nürburgring, die hatten bezahlt und die kriegten nicht zurück, wurden aber nach Hause geschickt. Was?
Ja, die mussten alle bezahlen, da ging nichts anders. Aber sie kriegten auch kein Geld zurück. Nenngeld ist Reuegeld und das stand auch in der Ausschreibung drin und da mussten wir uns dran halten.
Das regelte damals die ONS, die oberste nationale Sportbehörde.
Die ONS war sozusagen unser TÜV, der uns alle Regeln und alles, was wir zum Tun und zum Machen hatten, haben uns das auferlegt, wie wir fahren sollen und was wir machen durften, was Fahrzeug, Motor, Getriebe oder Räder.
Die stellten auch die Lizenz für Sie als Fahrer aus.
Ja, Lizenz. Erst kriegten wir die ganz normale C-Lizenz für Ausweisfahrer und hatte man sich jetzt innerhalb von 5 Rennen unter den ersten dreien befunden oder hatte man Erfolg gehabt, dann war man gezwungen, bei der ONS die internationale Lizenz beantragen. Dann fuhr man natürlich gegen die Leute, die natürlich schon Erfolg hatten und auch gute Autos und besser waren.
Bleiben Sie dran, Am Limit geht gleich weiter.
Radio Oldtimer. Die ganze Welt der Oldtimer und Youngtimer im Radio.
Aus der Zeit der Formel V ist mir persönlich bekannt, dass einige Formel-1-Rennfahrer damals mit der Formel V ganz erfolgreich Fuß gefasst haben in der Rennszene. Ich denke da zum Beispiel an den Vater des letzten Formel-1-Weltmeisters Nico Rosberg, sein Vater damals Keke Rosberg.
Ja, gegen Keke Rosberg habe ich in Hockenheim gefahren, aber der hatte wenig Glück, irgendeiner, weil er auch ziemlich vorne war, der ist ihm an den Reifen gefahren und dann hat er sich ein paar Mal überschlagen, aber nichts passiert. Und selbst Niki Lauda gegen habe ich gefahren, gegen Max Surau habe ich gefahren, gegen Ari Leindijk habe ich gefahren, Dr. Helmut Marko, der ja jetzt mit bei Red Bull im Rennstall Formel 1 ist. Ne? Und das ist könnte noch wie viele aufzählen, selbst mit dem Huber, der ein- oder zweimal den Europapokal gewonnen hat, wo ich heutzutage immer noch mit im Kontakt stehe, der einige Ersatzteile für seine Autos. Er hat Autos aufgekauft, die er restauriert. Einen fährt er schon und einen fährt sein Sohn bei den historischen Rennen. Und die sind um jedes Ersatzteil sind sie immer verlegen drum.
Herr Pastalka, Sie sind jetzt schon einen Schritt weiter gegangen, nämlich die aktive Zeit, wo Sie als Rennfahrer sich wirklich immer am Limit bewegt haben. Sie erzählten das gerade, dass Keke Rosberg rausflog, ja, weil ihm irgendjemand übers Vorderrad hat fahren lassen oder wie auch immer. Das war ja die Tricks, wie man früher die Konkurrenz rauswarf. Ja. Ja. Das war am Limit, wirklich hart am Limit. Ja. Und dann musste man sich qualifizieren und dann konnte man weiterkommen. Mit anderen Worten, die Formel V war Einstiegsformel über Formel 2 dann hin zur Formel 1. Kann man das so sagen?
Ja, das damals war die Formel V einwandfrei die Einstiegsklausel für höhere Fahrzeuge. Einwandfrei, ob es jetzt Formel 3 war, das Formel Junior und die Formel 2 bis zur Formel 1.
Bleiben Sie dran, am Limit geht gleich weiter.
Radio Oldtimer, die ganze Welt der Oldtimer und Youngtimer im Radio.
Dann hat es jahrelang keine Formel V mehr gegeben. Die Formel V hat sich gegliedert in Formel V 1200, später 1300. Es waren einige berühmte oder berühmt gewordene Hersteller. Caiman mit den 1300. Wen könnte man noch erwähnen? Österreich, berühmte Hersteller.
Ja, das ist der Austro V.
Austro V.
Austro V und dann der Günther Fuchs aus Leonberg. Das war natürlich auch ein guter, wo der auch immer zusah, dass er gute Fahrer bekam und auch vorne mitfuhr.
Wie endete das alles? Wer zog den Schlussstrich unter die Formel V?
Ja, den Schlussstrich hat dann später VW gezogen. Die haben dann aufgehört und haben uns nicht mehr unterstützt. Dann sind wir jahrelang immer die private Rennen gefahren auf allen Rennstrecken und wurde dann auch in einer deutschen Meisterschaft wurde das bewertet. Ne? Und dadurch wurde ich dann 1984 und 87 zweimal deutscher Bergmeister.
Sehr gut. Das war dann auch wieder der andere Bereich. Man wich von den Rundstreckenrennen auf geradeaus den Berg hinan aus.
Ja.
Sehr gut. Das heißt, Sie haben sich über Wasser gehalten. Mittlerweile hat sich eine neue Szene entwickelt. Die historische Formel V, die Sie gerade erwähnten, wo dann Väter ihre Leidenschaft auf die Söhne oder Enkelkinder übertragen. Und die bilden jetzt eine Käuferschicht für die alten Schätzchen, die jahrelang irgendwo in einer Ecke in einer Garage gestanden haben, die jetzt als Garagengold für teures Geld gehandelt werden.
Ja, das, die ersten Jahre waren es nur immer 10, 15 Fahrzeuge, aber mittlerweile, wenn man das so sieht, dann sind in bestimmten Rennen, wenn die Österreicher dabei sind und die Holländer und so, sind es schon zwischen 40 und 60, manchmal auch noch mehr, die in den historischen Rennsport einsteigen da.
Gibt es auch schon wieder neu entstandene Fahrzeuge?
Ja, neu entstandene Fahrzeuge gibt es. Die wurden aber dann in den 80er Jahren gebaut und wurden dann als Ausstellungsstücke, aber die hat man alle wieder aus den Schaufenstern rausgeholt und die laufen jetzt tatsächlich wieder auf dem Rennstrecken.
Bleiben Sie dran, am Limit geht gleich weiter.
Radio Oldtimer. Die ganze Welt der Oldtimer und Youngtimer im Radio.
Ist also eine sehr lebendige Szene wieder entstanden, die so ein paar Jahre oder Jahrzehnte nicht ganz so unter Dampf gestanden hat, aber die jetzt wieder ganz schön was hermacht.
Ja, die macht wirklich wieder sehr viel her. Und vor allen Dingen die Österreicher, was auch immer die Macht der Formel V war, die haben, da sind sie überall in jeder Garage und überall, wo sowas ist, sind sie am Schrauben, um wieder ein Fahrzeug, was sie irgendwo hergesucht haben, wieder auf die Rennstrecke bekommen.
Ne? Erhard Pastalka, das ist ja naheliegend. Man besorgt sich VW-Teile und frisiert die und macht das raus. Das sieht ganz anders aus, als wenn man mit einem Lola oder March oder was auch immer dann Teile besorgen muss. Das ist eine ganz andere Kategorie.
Ja, das ist wirklich so. Die VW-Teile, die konnte man lange Zeit immer noch kaufen. Heutzutage ist es schwieriger geworden. Deswegen kommen ganz viele nach mir im Betrieb und sehen zu, dass sie noch ein Teil meiner Teile, die ich noch übrig habe oder die ich noch auf Lager liegen habe, den anbiete und damit die ihr Auto wieder fertig bekommen.
Mit anderen Worten, Sie haben aus Ihrer aktiven Zeit noch Lagerbestände, Achsteile, ja. Motorteile, die eventuell, wenn das jetzt jemand hören sollte, käuflich erworben werden können.
Ja, das ist wirklich so. Weil ich die Deutsche Rundstreckenmeisterschaft gefahren bin, teilweise Europameisterschaft und die Deutsche Bergmeisterschaft jedes Jahr. Dadurch brauchte ich ganz, ganz viel Ersatzteile und habe auch dadurch gesehen, dass ich immer zwei Autos im Einsatz hatte. Wenn eins kaputt ging, dass ich das andere Wochenende sofort das zweite Auto einsetzen konnte, dass mir die Meisterschaftspunkte nicht wegging oder verloren ging.
Das passt wieder zu unserem Thema Am Limit, denn das war wirklich dann Am Limit und Sie mussten mit Ihrem Material so haushalten, dass Sie damit nicht aus dem Limit rausgerutscht wären.
Ja, ich habe das so auch gemacht. Jedes Jahr kam Motorgetriebe raus, habe ich beides im Herbst überarbeitet, alles selbst überarbeitet, die Motoren selber gemacht, Getriebe, alles, um damit ich dann das folgende Jahr fahren konnte und es ist mir eigentlich immer gelungen, das Fahrzeug wieder bis Ende des Jahres zu fahren, um damit ich keinen Ausfall hatte und damit ich auch immer ins Ziel kam.
Das heißt, Sie waren Ihr eigener Rennmechaniker und Fahrer.
Bleiben Sie dran, Am Limit geht gleich weiter.
Radio Oldtimer. Die ganze Welt der Oldtimer und Youngtimer im Radio.
Jetzt mal vielleicht so eine kleine Insiderfrage zu dem Verschleiß in den Getrieben oder in den Motoren. Was ging kaputt? Zum Beispiel im VW-Getriebe, was ja im VW-Käfer genau das gleiche Getriebe war, was bei Ihnen gefahren wurde. Waren die Übersetzungen die gleichen?
Nein, die Übersetzungen waren nicht die gleichen. Erste, zweite war lang, dritte war angepasst und vierte war serienmäßig, aber im ersten und zweiten Gang, was wir beim Start brauchten und auch die engen Kurse, vor allen Dingen auch am Berge, gingen immer die Schalträder, die Schaltmuffen und die Synchronringe kaputt. Und das Material, das kriegte man erste Zeit noch von VW Motorsport, aber später lösten die das alles auf und dann mussten wir sehen, dass wir noch Getriebe oder irgendwo noch Räder kaufen konnten, damit wir unsere Getriebe da fertig kriegten.
Herr Pastalka, zur Ehrenrettung von Volkswagen, von dem Produkt selbst müssen wir sagen, das war dann Tribut von dem Reinreißen und Reinschlagen der Gänge.
Ja, das ist auf jeden Fall das Reinreißen und Schlagen, Reinschlagen der Gänge. Wenn man am Limit fährt und will vorne mitfahren, dann geht das nicht anders.
Dann hält man den Motor auf maximalen Drehmoment. Ja. Das heißt, die Drehzahl geht auf 4.500 Umdrehungen. Und dann schlägt man über die Kupplung die Kraft auf den Boden. Und das geht zwangsläufig. Und deswegen frage ich, worauf. Und Sie haben das so treffend geschildert. Besser konnte man das gar nicht beantwortet bekommen. Man merkt dem Praktiker, den Fachmann, der die Antwort gegeben hat. Ja, was hätten wir noch unseren Hörern zu sagen, wo Sie sagen, Mensch, das sollen die jungen Leute hören und wissen?
Ja, zum Beispiel, wenn eine Kupplung kaputt war oder ein leichter Unfall oder irgendwas beschädigt, dann wurde das an Ort und Stelle im Fahrerlager gemacht, wurde mit den Ersatzteilen, die man mit hatte, wurde das Auto wieder komplett gemacht, dass man nach dem Training oder auch schon mal nach dem ersten Rennlauf die Sachen beseitigt hat, um dass man in der Endwertung später wieder ins Ziel kam.
Bleiben Sie dran, am Limit geht gleich weiter.
Radio Oldtimer. Die ganze Welt der Oldtimer und Youngtimer im Radio.
In meiner Kindheit gab es Rennfahrerbücher. Thomas wird Rennfahrer. Dann wurde erwähnt, die Volkswagen-Motoren wurden von den Rennmechanikern in 12 Minuten ausgebaut. War das eine Mär oder stimmte das?
Ja, dieses mit den 12 Minuten, das ist, wenn man jetzt mit dem VW Käfer ein Rennen fährt, dass man hinten den Motor in einem Vierschrauben löst und ihn nach hinten wegzieht. Aber bei der Formel V, da dauerte das schon alles ein bisschen länger. Ne? Da ging das nicht von jetzt auf gleich.
Das ist ein fairer Kommentar, das wollte ich hören. Ja. Denn solch ein Fahrzeug ist ja ganz anders, um den Motor aus Sicherheitsgründen heraus auch strukturiert und geplant und gebaut worden, dass man da nicht gerade mal 4 Schrauben löst und den Motor da rauszieht.
Ja. Das ist auf jeden Fall so, alles so eng. Der Rahmen wurde auch so eng gebaut, dass man kaum den Motor reinkriegte, aber ganz eng reinkriegte und auch wieder raus. Und je enger das Fahrzeug war, war es ja schnittiger und man war dadurch automatisch schneller.
Ja, das ist richtig. Sie sind am Ende Ihrer Rennfahrerkarriere angelangt. Sie sind über 70. Juckt es Sie ab und zu nochmal, dass Sie sagen, jetzt fahre ich nochmal einen kleinen Schaulauf an einem Berg oder auf einer Rundstrecke?
Ja, ich fahre seit Jahren, immer die Bergrennen noch in Höxter und hier am Sauerlandberg. Aber seit 2 Jahren haben sie uns dabei weggenommen, weil die Rennstrecken keine Doppelleitplanken haben. Und dadurch fahre ich von einem Kunden ein Porsche 356, den stellte mir zur Verfügung von Baujahr 55, Wert 360.000 laut Gutachter. Und da muss ich aufpassen, dass ich dem Auto nichts antue.
Mit anderen Worten, Sie sind nicht am Ende Ihrer Rennfahrerkarriere. Sie verdingen sich sogar noch als Lohnfahrer für andere Leute, damit deren Autos normgerecht um die Kurven gehievt werden.
Ja, ich fahre nach wie vor noch, auch in meinem Betrieb, wo Porsche Rennwagen kommen. Aber sollten die Strecken wie in Höxter, hier Sauerland, Bergpreis und auch unten in Düren Doppelleitplanken kriegen, werde ich mich in mein Auto wieder reinsetzen, was voll einsatzfähig ist, und werde da auch wieder mit meinem Formel V-Rennwagen wieder an den Start gehen.
Bleiben Sie dran, am Limit geht gleich weiter.
Radio Oldtimer, die ganze Welt der Oldtimer und Youngtimer im Radio.
Wo findet man diese Hinweise auf diese Rennserie?
Ja, da muss man vom ADAC, da kriegt man dann die Termine, wo im Jahr alle historischen Rennen sind.
Ne? Sehr guter Hinweis. Man geht einfach über den ADAC und gibt dann das Stichwort historische Rennen und dann kann man sich da nach Bedarf bedienen.
Die haben alles vorliegen und selbst wer dann im Frühjahr zur Techno Classica hingeht und auf den ADAC-Stand, der kann sich, kann alle Termine kann er mitnehmen, schriftlich sogar, ob er jetzt Rallye fährt, ob er jetzt Motorsport mit Rennwagen oder mit Tourenwagen fährt, das hat der ADAC alles vorliegen da.
Das ist ein wunderbarer Hinweis an unsere Hörer, dass der ADAC wirklich federführend unsere Szene, unsere Rennfahrerszene unterstützt. Somit kommt das auch unserer Serie Am Limit zugute. Wir von Radio Oldtimer wünschen Ihnen, Erhard Pastalka, alles Gute für das weitere Rennenfahren, das Ihnen in der Vergangenheit Unfälle erspart blieben, war gut. Wir hoffen, dass für die Zukunft das so weitergehen wird. Alles Gute.
Radio Oldtimer. Die ganze Welt der Oldtimer und Youngtimer im Radio.